Wir wollen, wie ich schon sagte, heute fortfahren im Hören auf das Lukas-Evangelium und wir kommen heute zu einem Abschnitt in Lukas Kapitel 6, die Verse 12 bis 16. Es sind nur wenige Verse. Das Thema ist die Berufung der 12 Apostel und ich dachte, dies als Gelegenheit einmal zu gebrauchen, über jeden einzelnen der Apostel zu sprechen. Ich weiß also nicht, ob ich das heute schaffe. Sonst machen wir Fortsetzung das nächste Mal, aber ich habe das so halbwegs die Zeit im Auge. Also irgendwann kann es sein, dass ich dann abbreche und dann werden wir Fortsetzung machen. Aber mal schauen, wie schnell wir vorankommen. Wir hören auf das Wort Gottes, Lukas Kapitel 6, Abvers 12. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und dessen Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der auch zum Verräter wurde. Ihr Lieben, wir wollen uns heute, ich sagte es gerade, mit den 12 Aposteln beschäftigen. Darauf, dass der Fokus, dass der Blickpunkt in diesem kurzen Abschnitt. Und ich kann gleich vorweg schon das Wichtigste sagen. Wir werden einerseits feststellen, dass dies sehr gewöhnliche Männer waren, sehr gewöhnlich, Durchschnitt. Und sie wurden zu einem sehr ungewöhnlichen Dienst berufen, nämlich zum Dienst, Apostel zu sein. Vers 12 beginnt: Es geschah aber in jenen Tagen. Das sollten wir nicht überlesen. Was waren das für Tage? Nun blicken wir ganz einfach zurück. Dieser Vers blickt ja zurück auf das, was bisher geschehen ist. Und was hatten wir letztes Mal in der Bibelstunde gehört? Die Konfrontation mit den Pharisäern. In verschiedener Weise, aber es ging immer wieder um die Konfrontation zwischen Jesus und den Pharisäern. Und dann lesen wir in Vers 11 sozusagen der Schlussstrich, das Ergebnis unter all dem. Ich lese mal diesen Vers. Sie aber wurden, also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Sie wurden mit Unverstand erfüllt und sie besprachen, was sie Jesus antun könnten. Wir können es auch anders sagen, jetzt steht die Drangsalzeit bevor. Oder ich kann es auch anders formulieren, Jesus merkt, wie die Enge, die Hitze seines herannahenden Todes langsam näher kommt. Es ist noch einige Zeit, vielleicht noch 2 Jahre oder wie auch immer, aber die Feindseligkeit war da. Die Intrigen hinter seinem Rücken liefen. Die Lage war gespannt. Die Uhr tickt, bis er dann schlussendlich hingerichtet wird. Und genau in dieser Zeit, steigt Jesus auf einen Berg in Galiläa, also im Norden Israels. Es wird nicht gesagt, welcher Berg das ist, aber Galiläa besteht eigentlich nur aus Bergen. Wer jemals da war, ist alles hügelig und bergig. Und das heißt auch, es ging jetzt in die Einsamkeit. Jesus geht in die Einsamkeit und er betet. Jesus hatte schon öfters gebetet und ich hatte schon mal gesagt, im Lukas-Evangelium wird es sehr häufig gesagt. Jesus zog sich zurück und betete. Nehmen wir nur noch eine Stelle, die wir jetzt noch mal aufschlagen wollen. Wir hatten sie schon mal uns angeguckt, Kapitel 5, Vers 16. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Örtern auf und betete. Jesus stand in dieser Situation unter Druck der Menschen. Wann beten wir? Also, wenn wir überhaupt beten, und ich hoffe das, dann vor allem dann, wenn es uns dreckig geht, wenn es eng wird. Und das ist auch durchaus richtig. Das ist nicht die, soll nicht die einzige Zeit sein, aber wenn es eng wird. Schlagt mal auf den Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 5, Vers 13. Jakobus Kapitel 5, Vers 13. Hier gibt dieser Jakobus, ich sag mal, fast militärisch kurze Anweisungen, die für jede Situation gelten. In einem Vers, wie sollst du dich verhalten? Und da sagt Jakobus in einem Vers, in Kapitel 5, Vers 13, folgendes: Leidet jemand von euch Unrecht? Soll ja vorkommen, ja? Dass man ungerecht behandelt wird. Er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Also mit anderen Worten, wie du dich, in welcher Situation du dich befindest, es gibt für jede Situation eine Verhaltensweise. Und wenn du Unrecht leidest, die Elberfelder Übersetzung sagt, wenn du Drangsal erleidest, wenn es eng wird in deinem Leben, bete. Nochmal, das ist nicht der einzige Anlass, um zu beten, aber es ist einer. In jenen Tagen ging Jesus auf den Berg, um zu beten. Es hatten sich eine große Schar von Jüngern hinter Jesus versammelt. Wir hatten auch davon letztes Mal gehört, die mit Jesus zum Beispiel durch die Felder gingen und Ähren abpflückten. Aber wenn Jesus jetzt stirbt, in den Tod geht, und er wird sehr bald seine erste Leidensankündigung sagen, der Sohn des Menschen wird überliefert werden in die Hand der Gottlosen. Wenn das passiert, dann ist natürlich die Frage, wie geht es hier auf dieser Erde weiter? Und dafür sucht er jetzt in dieser Situation, angesichts dessen, was gerade gelaufen ist, sich 12 Männer heraus. Aus der Jüngerschar. Die war bis jetzt mit ihm gefolgt. Und jetzt geht es um diese 12. Die sollen nach seinem Tod und seiner Auferstehung und Himmelfahrt dann nach Pfingsten das Evangelium weitertragen, und zwar in alle Welt hinein. Jesus betete, er betete eine ganze Nacht durch. Das Wort, das hier im Griechischen steht, kommt nur an dieser Stelle vor. Wenn man es umschreiben will, dann könnte man auch sagen, es heißt, er verbrachte die gesamte Nacht im Gebet. Er durchstand die ganze Nacht im Gebet. So kann man es auch übersetzen. Ihr Lieben, beten ist nicht etwas Leichtes, beten ist Kampf. Wenn die Bibel vom Gebet spricht, spricht sie oft davon, von einem Kampf. Im Kolosserbrief spricht Paulus einmal von einem Überkampf, wenn er vom Gebet spricht, den er für die Kolosser hat. Gebraucht ihr das griechische Wort? Ich gebrauche das Wort mal im Griechischen, weil es vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt ist. Ep agonizestai heißt das. Und da steckt das Wort Agonie drin. Und Ep ist noch eine Steigerung, also ein Übertodeskampf. Ja? Agonie, wissen wir alle, was das heißt. Und so betete er für eine Gemeinde, die er noch nicht mal kannte, nämlich für die Gemeinde in Kolosse. Und das ist nur eine Stelle. Es ist ein Kampf. Jesus war wahrer Mensch und er kämpfte hier auch. Aber er war auch wahrer Gott. Und deswegen war dieses Gebet, ich sag mal, auch innertrinitarische Gemeinschaft. Ich sagte es eben gerade schon, Jesus hatte bis dahin schon Leute, die ihm nachfolgen, Jünger genannt. Jünger, das ist so ein Wort, das hört man und denkt, naja, wird schon irgendwie stimmen, heißt, hängt irgendwas mit jung zusammen. Das griechische Wort heißt nichts anderes als Schüler. Mathetes, ja? Schüler, Lehrling, Student meinetwegen. Aber das waren die Jünger. Aber jetzt greift er aus und die folgten ihm. Klar, es gab damals keine Universität, wo man sich in einen Vorlesungssaal setzte, sondern es gab auch keine Internet natürlich. Wenn man einem Lehrer zuhören wollte, dann ging der und dann musste man ihm folgen. Und das taten die Jünger. In Athen gab es eine Schule, eine Philosophenschule, die hieß die Peripatä. Wenn man das ganz wörtlich übersetzt, heißt das, das sind die, die um den Lehrer herumlaufen. Also Peri heißt drumherum und dann laufen. So studierte man, so lernte man. Und hier, das waren die Jünger, die Jesus nachfolgten. Und es waren nicht wenige, die ihm nachfolgten. Es wird mal von einer großen Menge gesprochen, dann mag es wieder weniger gewesen sein, aber immerhin, sie folgten Jesus und sie waren Lernende. Wer lernen will, der muss sich einem Lehrer anschließen. Unter diesen Jüngern damals waren auch Leute wie, die kennen wir alle, Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, Matthäus, wie taten die das? Nun, die folgten Jesus eine Weile nach und dann gingen sie mal wieder an die Arbeit zum Fischen. Und deswegen hören wir immer wieder auch mehrfach von den Berufungen, wir kommen da gleich drauf, wenn wir zu Petrus kommen, in den Evangelien. Aber das war zunächst eine Berufung, naja, sagen wir mal für eine bestimmte Zeit, komm, folge mir nach. In Lukas 5 hatten wir das schon gelesen, komm, folge mir nach, ich will dich oder ich will euch zu Menschenfischern machen. Taten sie dann wohl auch eine Weile. Kann sein, dass sie jetzt es länger taten, wie auch immer, das wissen wir nicht. Aber dann gibt es jetzt einen Zeitpunkt, wo Jesus sagt, nein, ihr sollt immer um mich herum sein, ihr sollt immer bei mir bleiben. Dazu können wir mal aufschlagen, das Markus-Evangelium. Da wird uns das sehr treffend geschildert, was dann eines Tages passierte. Ich finde die Formulierung so schön, so treffend. Markus Kapitel 3, ich bitte euch mal nur Vers 14 zu lesen. Es heißt dort, und er, also Jesus, bestimmte 12, die bei ihm sein sollten. Und die er aussandte, um zu verkündigen. Darauf kommen wir. Das waren die, die bei ihm sein wollten. Da folgten Jesus noch mehr, vielleicht eine gewisse Zeit, aber die sollten von nun an bei ihm sein. ich werde euch ausrüsten, und wie heißt es hier? Ich werde euch ausrüsten, damit ihr Apostel seid. Was heißt Apostel? Wenn man Apostel ganz wörtlich übersetzt, heißt es nichts anderes als Gesandter. So kommt das Wort auch vor im Griechischen. So kam es auch im Profan, also außerhalb des Neuen Testamentes vor im Griechischen, als Botschafter, als Gesandter, fast könnte man sagen auch als Briefträger. Ja. Paulus sendet mal im zweiten Korintherbrief, kommt das auch vor, einige Gesandte aus, die dann einen Brief und auch Geld überbringen sollen. Aber dann gab es dieses Wort Apostel noch in einer ganz bestimmten Weise, in einem ganz bestimmten Sinn. Und da müssen wir mal zurückgehen zum Judentum, denn daran knüpft dieser Begriff an. Im Judentum gab es das sogenannte Schaliach-Institut. Was war ein Schaliach? Ein Schaliach war jemand, der von dem höchsten jüdischen Gremium ausgesandt wurde. Das war ein Gremium, das war das sogenannte Sanhedrin. Da versammelten sich also die Gesetzesgelehrten, die höchsten Schriftgelehrten, auch hohe Priester natürlich und Rabbiner und so weiter. Aber das waren 70 Leute. Und wenn es irgendwo was gab zu klären, Rechtsstreitigkeiten oder auch Dinge zu lehren, wenn irgendwas nicht klar ist, dann sandte dieses höchste Gremium einen Schaliach, einen Apostel, einen Gesandten aus. Und dieser Schaliach hatte die gleiche Autorität wie das Sanhedrin. Es gab auch einige Rabbinen, ganz berühmte Rabbinen, die solche Schaliachs hatten, die dann eben in ihrem Namen Dinge klärten und auch beantworteten, weil die ja nicht überall sein konnten und man legte eben großen Wert auf dieses Urteil. Und was Jesus hier tut, das ist, er setzt auch 12 Jünger ein als, ich sag mal im Hebräischen Schaliachs oder als im Griechischen als Apostel. 12, und dann kommen noch einmal, wir werden das noch sehen, 70, auch Apostel. Das lesen wir in Lukas Kapitel 10. Und zu diesen Männern sagt Jesus Folgendes, und das ist ganz wichtig, Lukas Kapitel 10, Vers 10. Daraus können wir folgern, was das für Leute waren. Vers 16. Nee, Moment, wo ist es jetzt? Doch ja, Vers 16. Also in Lukas Kapitel 9, wenn ihr mal dahin blättert, da wird die Aussendung der 12 Apostel uns geschildert. Kommen wir noch später drauf, brauchen wir jetzt noch nicht drauf zu achten. Und dann hier in Lukas Kapitel 10 geht es um die Aussendung der 70 Jünger, die dann eben auch als ausgesandte Apostel sind. Und zu diesen sagt Jesus, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Und alleine aus diesem einen Vers können wir folgern, welche Autorität diesen Männern zugesprochen wurde, welche Autorität diese hatten. Das waren nicht einfach Briefträger, sondern das waren Leute, die im Namen von Christus auftraten und dann auch in seinem Namen Dinge klärten und verkündeten. Das waren die Apostel. Und Jesus setzt hier 12 Apostel ein. Dabei sind wir jetzt, das andere kommt da noch später, kriegen wir noch. Übrigens, das heißt auch, ich will das nochmal erklären, dass die Schar der Apostel begrenzt war. Aber sie war nicht so begrenzt, dass sie jetzt nur auf die 12 begrenzt war. Es werden auch noch nachher in der Apostelgeschichte andere als Apostel bezeichnet, aber längst nicht alle. Längst nicht alle, sondern einige wenige, das war auch ein Apostel und so weiter. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass diese Schar größer war, die 12, dann auch die 70. Wir werden davon noch hören. Mussten ganz bestimmte Kriterien erfüllen und die hatten in der frühen Kirche eine große Autorität. Paulus muss sich immer auch manchmal gegen sie durchsetzen und sagen, Leute, ich bin auch ein Apostel, auch wenn ich wenn ich zur Unzeit berufen worden bin, aber ich habe dieses Amt auch. Und vielfach in Streitigkeiten geht es genau darum, wer ist ein wahrer Apostel und wer nicht. In Offenbarung Kapitel 2 bei dem Sendschreiben an Ephesus, da wird uns gesagt, du hast die geprüft, die behaupteten, Apostel zu sein und sind es nicht. Wenn man nämlich auftrat in einer Gemeinde und sagen konnte, Leute, ich bin Apostel, dann hatte man eine unsagbare Autorität. Wer euch hört, hört mich. Ja? Das hat natürlich dazu verlockt, dass einige eben auch sagen, hier, ich bin auch ein Apostel und Pustekuchen war gar nicht so. Also es war ein großer Streit um die Frage, wer ist jetzt wahrer Apostel und wer nicht. Um das zu verstehen, welche Autorität die haben, ist es gut hier, sich dieses, deswegen habe ich das angesprochen, dieses Schaliach-Institut, also Schaliach heißt auch nichts anderes als Gesandter, sich zu vergegenwärtigen. Aber Gesandter in dem Sinne, dass dieser Mann als Botschafter die gleiche Autorität hatte wie der, der ihn gesandt hat, weil er eben in seinem Namen sprach. Das ist ein Apostel. Und dazu berief Jesus 12 Leute. Warum 12? Könnten ja auch 8 sein, könnten 24 sein. Warum gerade 12? Ihr Lieben, das hängt natürlich damit zusammen, dass es in Israel, im ursprünglichen Israel, 12 Stämme gab. Und dieses Volk Israel wird damit zum Ausdruck gebracht, Jesus bringt damit zum Ausdruck, dieses Volk steht unter dem Gericht Gottes. Und das neue Israel, das wird jetzt gebildet aus diesen 12 Aposteln. Im neuen Jerusalem, wir lesen davon in Offenbarung Kapitel 21, dieses neue Jerusalem hat 12 Tore. Und über jedem dieser Tore steht ein Name, nämlich der Stamm eines Stammes aus Israel. Und unten am Tor, wisst ihr, was da steht? Der Name eines Apostels. Das definiert jetzt, wer ins neue Jerusalem hineinkommt. Lesen wir es mal, wenn es euch nicht so geläufig ist. Offenbarung Kapitel 21, bitte. Schlagt es mal auf. Offenbarung 21 und ich lese mal ab Vers 9, ist jetzt nicht so wichtig. Und es kam zu mir einer der 7 Engel, welche die 7 Zornesschalen, sage ich jetzt mal, hatten, die mit den 7 letzten Plagen gefüllt waren und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleich dem köstlichsten Edelstein wie ein Kristall heller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore. Und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Auf die Mauern, dies geschrieben, das heißt, das ist die Grenze für das neue Jerusalem, wer durch die Apostel sozusagen hindurchgeht. Was sind die Apostel? Warum sind die Apostel so wichtig? Schlagen wir dazu mal den Epheserbrief auf. Wir hatten es auch kürzlich in einer Predigt gehört. Aber es ist nicht unwichtig. Deswegen lasst es uns noch einmal aufschlagen. Epheser Kapitel 2, Vers 20. Epheser Kapitel 2, Vers 20. Da wird uns gesagt, welche Funktion, welche Aufgabe die Apostel hatten. Und dort heißt es, ich lese ab Vers 19, so seid ihr, nämlich ihr aus den Heiden Christen, das ist hier mit ihr gemeint, nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Der Grund, auf dem die Gemeinde liegt, ist Jesus Christus. Aber die, die den Grund gelegt haben, das ist hier mit Grundlage gemeint, vielleicht sollte man besser übersetzen, mit Grundlegung, um zum Ausdruck zu bringen, worum es hier geht. Das war die Aufgabe der Apostel und Propheten. Wer euch hört, hört mich. Und wir sehen daran, wir sind hier an einem sehr entscheidenden, heilsgeschichtlich sehr entscheidenden Zeitpunkt, als Jesus diese Männer berief. Und wie heißt es in Lukas Kapitel 6? Das heißt gleich danach, damit man es wirklich nicht überliest und dass wir das verstehen müssen. Vers 13, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich, und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Das waren die Grundleger der Gemeinde. Wenn wir diese Namen uns gleich im Einzelnen anschauen, dann werden wir Folgendes feststellen. Nämlich zunächst einmal, wen wählte Jesus nicht? Also ganz ehrlich, wenn ich im Sanhedrin gesessen hätte, und das war auch so tatsächlich, wer war dann so ein Schaliach? Klar, Leute, die geistesverwandt sind, die auch was theologisch drauf haben. Die gehörten zwar nicht zum ganz oberen 70, da waren 70 in diesem Sanhedrin drin, sondern aber Leute, die theologisch was auf dem Kasten hatten. Wisst ihr, was auffällt, wenn wir diese Namen gleich durchgehen? Es war kein einziger Theologe drin, kein einziger Pharisäer, kein einziger Schriftgelehrte, kein einziger Rabbi. Das ist ärgerlich, oder? Es waren Leute, die ziemlich Durchschnitt waren, vielleicht sogar manchmal darunter. Jesus muss diesen Leuten einmal sagen, gab es wieder Spannungen zwischen Jesus und den Jüngern, wie lange soll ich euch ertragen? Und er ertrug sie bis zum Tod. Johannes 13 lesen wir einmal, er liebte die Seinen und er liebte sie bis zum Ende. Und was tat er jetzt? Er schulte sie, er lehrte sie, Er unterrichtete sie, er unterwies sie und er sagte immer und immer und immer wieder das Gleiche. Ein Großteil des Evangeliums nach Markus ist aus der Perspektive berichtet, vielleicht wisst ihr es, Markus war der Mitarbeiter von Petrus, als Markus das Evangelium geschrieben hat, schildert Markus eigentlich nichts anderes, als wie Jesus den Petrus zu einem Mitarbeiter von sich schulte. Lest mal unter diesem Aspekt das Markus-Evangelium. Hochspannend. Matthäus-Evangelium. Nicht, wie sehr musste er sich mit Fragen rumärgern, die diese Jünger immer wieder stellten. Wer ist der Größte? Jesus stellt ein Kind in die Mitte von ihnen, von den Jüngern, und sagt, hier, guck dir das Kind an. Ja? Dann wisst ihr, welche Maßstäbe es im Reich Gottes gelten. Das musste er immer wieder tun. Das ging nicht so schnell rein. Es war ein mühsamer Weg. Es war ein Weg von Leuten, die eigentlich nicht dazu menschlich gesprochen geeignet waren. Paulus schreibt einmal an die Korinther, es sind nicht viele kluge und weise und fähige Leute auch unter euch. Ein paar vielleicht, aber nicht viele. Aus diesen baut Gott, der Herr, seine Gemeinde. Und ihr Lieben, wenn wir dazugehören zu seiner Gemeinde, dann wissen wir, was wir sind. Ja? Das elendste Menschenmaterial, das man sich vorstellen kann. Aber gerade deswegen hat Gott uns erwählt, uns berufen, damit er seine Macht demonstrieren kann. Das waren zum Teil auch dickköpfige Menschen, selbstgerecht. Ihnen fehlte vielfach Demut, ja. Auch ein Verständnis von Demut. Jesus sagte einmal, oh ihr Kleingläubigen, musste er zu seinen Jüngern immer und immer wieder sagen, nicht zu den anderen, sondern zu diesen Zwölfen. Das war ein Haufen. Aber Jesus nahm genau diese Leute und berief sie. 12 Apostel. Wenn wir einen kurzen Ausflug mal machen in die Zeit der Reformatoren. Luther ist uns bekannt, der die Bibel übersetzte hier in Deutsch, in die deutsche Sprache. Im englischen Bereich war das jemand anders. Weiß jemand, wer das war? Tyndale. Gut, danke. Das war William Tyndale, der das machte. Und wie kam er dazu? Er war ein ziemlicher Gelehrter und er machte mal eine Umfrage in seinem, so unter den Pastoren und sagte, sagt mal, könnt ihr mir mal nennen, er hatte einige Fragen an sie und eine Frage war, könnt ihr mir die 12 Apostel aufzählen? Und das Ergebnis war niederschmetternd bei Pastoren. Und dann sagte Tyndale, also es hat auch keinen Sinn, sich hier jetzt großartig darüber aufzuregen. Wir müssen lehren und nochmal lehren und nochmal lehren. Und dann hat er eben die Bibel übersetzt. Er wollte dann auch viel lehren noch, kam er nicht dazu, denn er wurde danach umgebracht. Getötet von den Herrschern. Aber immerhin, er hatte die Bibel übersetzt. Sie wurde nachher dann noch ein paar Mal im Englischen revidiert. Aber eine der Fragen war, könnt ihr mir die 12 Apostel nennen? Ich stelle diese Frage nicht hier, aber überlegt mal selbst, naja, so 6, 7 kommt man vielleicht, aber dann wird es schon eng, oder? Okay. Bibelkunde gehört auch dazu. Und ich dachte mir eben deswegen, gut, machen wir es mal und schauen uns diese 12 Apostel an. Und Jesus unterrichtet sie, er schult sie und macht sie zu Aposteln, die dann in die Welt hinausgehen. Und das will ich euch zeigen, auch aus der Tradition. Manches steht, finden wir nicht in der Bibel von denen. Wo sind die hingegangen und wo haben die das Evangelium gebracht? 12 Apostel werden hier genannt in Lukas Kapitel 6. Wir haben noch drei weitere Listen von diesen 12 Aposteln. Wer mitschreiben will, wir brauchen die jetzt nicht zu lesen. Die erste ist in Matthäus Kapitel 10, die Verse 2 und 3. Also im Matthäus-Evangelium gibt es eine Liste. Dann im Markus-Evangelium, Markus Kapitel 3, Vers 16 folgende. Dann hier in Lukas Kapitel 6, Vers 14. Und dann auch noch in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 13. Alle diese Listen sind nicht absolut identisch, was die Reihenfolge der Männer anbelangt. Aber es ist doch einiges sehr typisch, was in all diesen Listen vorkommt. Und etwas, was sehr typisch ist, ist, dass der Erste, der immer genannt wird in allen Listen, war Petrus. Und die ersten vier, deswegen habe ich sie ja auch angeschrieben, mal als Vierergruppe, das waren Petrus. Und dann hier in Lukas kommt als nächster dann Andreas und dann Jakobus und Johannes. In manchen anderen ist die Reihenfolge anders. Petrus, Johannes, Jakobus oder Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. Aber diese vier kommen als erste vor. Ja, das ist sozusagen, wenn ihr das ein bisschen euch strukturiert haben wollt, das ist die erste Gruppe. Das sind auch die, wir kommen da gleich noch drauf, die Jesus manchmal extra genommen hat. Und denen er noch mehr gezeigt hat als den anderen. Dann gibt es eine zweite Gruppe. Auch da gibt es unterschiedliche Reihenfolgen in dieser zweiten Vierergruppe. Aber die fangen immer an mit Philippus. Er war offensichtlich in dieser zweiten Vierergruppe, ich sag mal, der leitende oder führende Mann. Dann Bartholomäus. Bartholomäus, ich komme darauf noch, war vermutlich der gleiche wie Nathanael, aber das kriegen wir noch. Und dann Matthäus, von dem wir das Matthäus-Evangelium haben. Und dann der Thomas, den wir sehr gerne als den ungläubigen Thomas beschreiben. War er auch, aber wir werden noch einiges von ihm sehen. Das ist die zweite Gruppe. Also nochmal Philippus, Bartholomäus, Matthäus und Thomas, deswegen habe ich da so einen Strich vorgemacht. Und dann die dritte Gruppe, von denen wissen wir ganz, ganz wenig. Einiges aus der Tradition, aber nicht viel aus der Bibel. Das eine war einmal der Jakobus, und zwar der Sohn des Alphaeus, deswegen habe ich da ein A hintergeschrieben. Dann Simon der Zelot. Petrus hieß ja auch Simon, um sich von denen abzugrenzen, nannte man den Simon den Zelot, dann einen Judas und dann noch den bekannten Judas Iskariot, der auch Jesus verriet. Die hatten auch noch andere Namen, aber da kommen wir noch drauf. Also Jakobus, Simon, Judas und also zweimal die Judas. Und ich sagte es schon, wenn wir eine Reihenfolge nehmen wollen, dann war durchaus bei denen eine, ich sag mal, abnehmende oder, wenn wir nach oben gehen, zunehmende Vertrautheit zwischen Jesus und diesen Aposteln. Manchmal nahm Jesus nicht alle mit, sondern nur einige wenige. Wo zum Beispiel nahm er nicht alle mit, wisst ihr das, sondern nur einige wenige? Gethsemane, danke, im Garten Gethsemane, da bat er Petrus, Johannes, Jakobus, also die aus der ersten Gruppe sozusagen, dabei zu sein. Und noch ein Ereignis. David? Ja, schön. Da nahm er auch Petrus, Johannes und Jakobus mit. Und die anderen, wisst ihr, was die machten? Die quälten sich unten ab, weil sie da jemanden, einen Vater mit seinem Sohn, der brachte sie zu den Jüngern. Und der war ganz verzweifelt, der Vater, denn der Sohn fiel manchmal ins Feuer, manchmal ins Wasser, also selbstzerstörerisch bis zum geht nicht mehr. Sie konnten den Dämon nicht austreiben, bis dann Jesus kam und die Sache auch klärte. Noch eine Situation, in der wir zum Beispiel die ersten vier haben, das ist im Markus-Evangelium, und zwar als es darum ging, dass Jesus die sogenannte Ölbergrede hielt. Schlag das bitte mal auf. Markus Kapitel 13, Markus Kapitel 13. Also auf dem Ölberg, unmittelbar bevor Jesus dann auch gekreuzigt wurde. Und da heißt es in Markus Kapitel 13, ich lese mal ab Vers 1. Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude das sind. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn, und jetzt bitte achtet auf die Namen, Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein. Also die hatten ihn mal alleine. Sage uns, wann wird dies geschehen? Was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und dann gibt Jesus diese berühmte Rede, die über das Gericht am Tempel spricht. Nicht? Am Anfang sagte Jesus über den Tempel: Es ist das Haus meines Vaters. Erinnert euch daran, als Jesus 12 Jahre alt war. Nachher sagt er: Euer Haus wird euch öde gelassen werden. Es war nicht mehr. Ja? Inzwischen war eine heilsgeschichtlich andere Entwicklung eingetreten. Also auf jeden Fall, diese erste Gruppe waren die Engsten. Sie waren die ersten Jünger, und vielleicht schaffen wir heute noch diese Gruppe. Beginnen wir mal mit dem ersten. Da wissen wir natürlich am meisten Bescheid über Petrus. Ich habe mir gedacht, soll ich den nicht übergehen, weil wir alle darüber wissen. Aber ich dachte, nee, tust es nicht, sondern gehen wir mal ganz kurz durch. Wie wurde Petrus zum ersten Mal berufen, beziehungsweise wie kam er zum ersten Mal mit Jesus in Kontakt? Das wird uns geschildert im Johannesevangelium. Schlag das mal auf. Johannes Kapitel 1 ist das. Johannes Kapitel 1. Jesus ist gerade getauft worden. Und dann lesen wir, Johannes der Täufer hatte gesagt: Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Und dann am folgenden Tag passiert Folgendes. Ich beginne mal in Vers 35 zu lesen. Am folgenden Tag stand Johannes der Täufer, wiederum da und zwei seiner Jünger. Also der Jünger von Johannes dem Täufer. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Und einer dieser Männer, dieser zwei Jünger des Johannes war, Vers 40, Andreas, Der Bruder des Simon Petrus war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Nicht? Das hatte Andreas noch von Johannes dem Täufer gehört. Das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er, Andreas, führte Petrus zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn Jonas. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Stein oder Fels. Erstmal bis dahin, es geht dann noch weiter, wie auch noch einige andere berief. Aber hier zum ersten Mal kommt Petrus mit Jesus in Kontakt. Jesus sagt ihm schon sehr viel bei seiner ersten Begegnung. Aber dann irgendwann ging Petrus wieder fischen. Übrigens Andreas auch, ein Jünger von Johannes dem Täufer. Dann gingen sie wieder an See Genezareth. Irgendwie mussten sie ja auch leben und klar, man fischte und es waren ja alles keine großen Entfernungen dort in Galiläa. Gingen wieder fischen und dann berief Jesus sie noch einmal. Das lesen wir dann in Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4. Vers 18. Also dies bei Andreas, das war wahrscheinlich am Jordan, am Oberlauf des Jordan, also wenn der Jordan, der floss ja durch den See Genezareth hindurch und da irgendwo, als er wieder herausfloss aus dem See Genezareth, da war eben die Stelle, wo Johannes der Täufer taufte, wo also auch Andreas sich befand. In der Gegend muss es dann auch gewesen sein, dass Jesus mit Petrus die erste Begegnung hatte. Und dann lesen wir in Matthäus 4, Abvers 18. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Aber wohl ganz offensichtlich auch nicht für immer. Sie gingen dann irgendwann mal wieder zurück an ihre Arbeit. Und dann passierte dieses Ereignis in Lukas Kapitel 5. Schaut doch mal ganz kurz rein. Wir hatten das auch kürzlich ja gehabt, wo Jesus dann zu diesem Petrus hingeht und ihm sagt: Hier, Petrus, das ist eine Riesenmenschenmenge, die mich jetzt anhören will. Fahr mich ein bisschen raus. Also sie war nicht beim Fischen, sondern das Boot lag dort am Strand. Und Petrus macht das. Und dann gibt es diesen wunderbaren Fischfang. Das Netz riss. Petrus muss auch noch Johannes und Jakobus dann dazu rufen, Andreas sowieso, mit dem hatte er ja selbst dieses Fischereiunternehmen. Und dann sagt Jesus zu diesen vier Jüngern: Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und dann folgten sie Jesus wohl offensichtlich nach, aber in einer großen Schar von Menschen. Und hier nun in Lukas Kapitel 6 nimmt Jesus diesen Simon Petrus und sagt: Hier, dich will ich jetzt ausbilden zum Apostel. Aus der Menge der Jünger nimmt er Jesus heraus. Vielleicht sollte ich noch etwas sagen. Innerhalb dieser Jüngerschar gab es nicht nur Jünger, die näher zu Jesus dran standen, sondern die auch ein vertrauteres Verhältnis offenkundig zu Jesus hatten. Das geht einmal aus folgender Begebenheit hervor. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich will euch mal darauf hinweisen. Das lesen wir in Johannes Kapitel 12. Ich will mal kurz die Situation schildern. Jesus hatte das Evangelium schon lange verkündet. Es waren viele Juden ihm nachgefolgt und inzwischen auch Hellenisten. Was sind Hellenisten? Hellenisten waren keine Heiden, aber so wurden die Juden genannt, die nicht in Israel wohnten, sondern eben, ich sag mal, im östlichen Mittelmeerraum, der eben vom Hellenismus geprägt waren. Das waren keine Heiden, aber Hellenisten. Und diese Griechen, wie man sie auch nannte, die kamen dann, hörten auch von Jesus und sagten, hier, wir wollen mal Jesus sehen. Und die gingen dann zu Philippus. Und was tut Philippus? Lesen wir das mal. Johannes Kapitel 12, ab Vers 20. Johannes Kapitel 12, ab Vers 20. Es waren aber etliche Griechen unter denen, also die jüdische, die aus der Diaspora, aus der Zerstreuung kamen. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. War ja Passafest. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Jetzt überlegt euch mal, was würden wir sagen? Ja, kommt mit, ich zeige euch Jesus. Ich gehe mit euch zu Jesus, ist gar kein großes Problem. Das tat Philippus nicht. Philippus kommt und sagt es dem Andreas, der in der ersten Gruppe ist. Und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Und dann spricht Jesus auch zu diesen Griechen und sagt eben, es sei denn, das Weizenkorn muss in die Erde fallen, sonst bringt es keine Frucht. Aber gehen wir mal zunächst weiter bei Petrus. Von Petrus wissen wir, ich will es nur noch einmal wiederholen, dass er eine Frau hatte. Das lesen wir in Lukas Kapitel 4, auch in 1. Korinther 9, das war bekannt. Und Petrus hatte noch einen anderen Namen, nämlich Simon oder Bar-Jonas. Bar, das heißt so viel wie Sohn, also der Sohn von Jonas. Und vielfach sagte man einfach, hier du Sohn von Jonas, wenn man seinen eigenen Namen nicht wusste, aber den Namen vielleicht vom Vater. Was das Erstaunliche ist bei Petrus oder bei Simon Petrus ist, dass er manchmal Simon genannt wird in der Bibel und manchmal Petrus. Und ich glaube, man kann eine Tendenz erkennen, wann er wie genannt wird. Und zwar erstens wird er als Simon bezeichnet, auch noch bis hinein in die Apostelgeschichte. Ich sage mal, wenn es um säkulare Dinge geht, zum Beispiel das Haus von Simon, ja. Das, dann wird von Simon gesprochen und nicht von Petrus. Oder Simons Schwiegermutter, die geheilt wurde. Also wo es um irgendwelche Besitzverhältnisse geht. Und der Name Simon wird gebraucht. Und der Name Simon wird gebraucht, wenn es um Sünde geht, um Schwachheit bei Petrus. Schlagen wir mal dazu vielleicht zu beidem nur mal eine Bibelstelle auf, wo das vielleicht ganz ziemlich auffallend ist, wie der Name sich plötzlich ändert. In Apostelgeschichte Kapitel 10, schlagen wir das mal auf, das ist die Geschichte von Cornelius. Apostelgeschichte Kapitel 10. Da hatte Petrus ja diese Vision von diesem Ungeziefer, was darunter kam, und dann der Befehl ist, und Petrus sagt, mach ich niemals, ja, ich bin ein reiner Jude und so ein Ungeziefer esse ich nicht, bis ihm dann klar wird im Folgenden, dass mit diesem Ungeziefer die Heiden gemeint sind, die jetzt auch in das Reich Gottes hineinkommen, aber das interessiert uns jetzt mal nicht, sondern achtet mal, wie es formuliert ist in Apostelgeschichte 10, Vers 17. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht, also diese Vision bedeutete, da steht der Name Petrus, dass er gesehen hatte, siehe, da standen die von Cornelius, einem Römer, abgesandten Männer, die das Haus Simons erfragt hatten am Toreingang. Noch einmal, wir lesen öfters auch von Simon, auch noch später, immer wenn es um Besitzverhältnisse geht oder auch dann, wenn es um seine alte Natur geht, seine sündhafte alte Natur, wenn es um sein Wirken als Fischer geht. Und Jesus selbst nennt ihn einmal so, und zwar nach seiner Auferstehung. Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und eigentlich müsste in Petrus alles jetzt vibrieren in seinem Innern, denn eigentlich heißt er doch Petrus inzwischen, hat einen anderen Namen bekommen. Aber er wusste genau, warum Jesus ihn so ansprach und nicht nur einmal, sondern dreimal. Und ihm dann den Auftrag gibt, Apostel zu sein, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ein anderes Beispiel. Gethsemane, Lars hat es vorhin angesprochen. Markus Kapitel 14. Da heißt es, Simon, warum schläfst du? Da spricht Jesus ihn auch mit Simon an, nicht mit Petrus. Nur ein Tipp zum Bibelstudium. Lest, achtet mal darauf, wenn ihr auf den Namen kommt, da steckt immer irgendwas dahinter, warum er manchmal Simon genannt wird und dann wieder Petrus. Simon war der Erste. Übrigens, vielleicht sollten wir das doch nochmal aufschlagen, Matthäus Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10, die Reihenfolge der Jünger. Und dann steht etwas Bezeichnendes dazu in Vers 2, da werden sie dann genannt. Da heißt es, die Namen der 12 Apostel, aber sind diese der erste Simon genannt Petrus. Erster, nicht im Sinne von in der Liste steht er ganz oben oder so, sondern der Erste hat hier die Funktion, er ist auch der Vorangehende, der Führer, denn es steht nachher nicht bei dem Zweiten, naja, das ist der Zweite, der Dritte. Also es gibt hier keine Ordinalzahlen, sondern mit Protos steht drin, er ist der Wortführer. Er war, ich sag mal, der das Wort führte. Ja, wenn Jesus eine Frage stellte, wer antwortete als erstes in der Regel? Das war Simon Petrus. Wer traute sich zu Pfingsten dann als Erster aufzustehen und zu predigen, als alle Gott lobten? Petrus. Nicht? Die anderen Jünger, sie sind noch dabei, die ganzen Informationen, die sie bekommen haben, zu verarbeiten. Dann ist Petrus schon dabei, eine Frage zu stellen. Übrigens gehört das zu Menschen, die leiten können. Auch, ich sag mal, auch in einer Gemeinde. Die müssen wissbegierig sein, die müssen interessiert sein. Ja? Mir sagte mal ein Professor, als ich in Holland war, wir sprachen so über die Studenten. Ich war ja da schon ein bisschen weiter sozusagen, war ja in der Doktorarbeit. Und dann sagte er mir, naja, was wir hier ausbilden, das sind Theologen. Ob die nachher wirklich Pastoren sind, das hängt auch natürlich vom Studium ab, aber nur sehr begrenzt. Und manchmal sind wir von Leuten, wo wir denken, die sind sehr verheißungsvoll, die versagen total in der Gemeinde. Und umgekehrt Leute, die, wo wir denken, naja, die haben es so gerade eben geschafft, besonders in den Sprachen, und das war nicht so besonders, die erweisen sich nachher als bedeutende Hirten. Aber ein Kennzeichen eines Hirten ist, man ist interessiert. Ja, man fragt. Petrus stellte unsagbar viele Fragen. Deswegen wissen wir auch so viel von Petrus. Ein anderes, was jemanden zum Führer macht oder zum Leiter macht, er ist engagiert. Das dritte Kriterium um ihn ist immer eine Staubwolke, er ist immer irgendwas los. Ja. Ich glaube, das kann man ganz allgemein sagen und auch in der Gemeinde. Ich würde mich niemals eignen jetzt zum Fußballreporter, weil mich das absolut nicht interessiert. Ja? Und da stelle ich auch keine Fragen, es interessiert mich einfach nicht. Ja? Kriegt er mich nicht hin. Aber was mich interessiert, da frage ich dann auch, das will ich genauer wissen. Ja? So ist es wahrscheinlich auch in einer Gemeinde. Ja? Auch vielleicht auch schon in der Ausbildung von Jüngern, von Aposteln. Wer fragt, der will mehr wissen, der ist interessiert, der ist engagiert dabei. Und wer das alles so hinnimmt und sagt, naja, ist auch egal, wie es ist, ja, das ist nicht so toll. Soll ich jetzt abbrechen oder wollt ihr noch einen hören? Es reicht, gut. Die Lehrer wissen das besser, wann es reicht. Und dann machen wir Schluss. Also wir wollen dann nächstes Mal fortsetzen mit Andreas und dann über die anderen werde ich dann auch kürzer sein können, weil nicht so viel über sie gesagt worden ist, aber es ist Interessantes, über jeden zu vermelden. Der 12 Jünger. Das war Petrus. Nehmt das mit. Es ist vieles auch für uns zu lernen als Jünger und dann auch als Leute, die, wenn wir im Reich Gottes dienen, dass wir dazu zugerüstet werden. Nicht als Apostel, die gibt es heute nicht mehr. Petrus war sicher der erste der 12 Apostel, um das noch einmal klar zu sagen. Aber da haben wir reformatorisch orientierten Christen überhaupt keine Probleme. Womit wir eben Schwierigkeiten haben oder was wir ablehnen, ist, dass das Papsttum eine Nachfolge von diesem Petrus konstituiert hat und konstruiert hat. Das ist das Problem. Ja, und dass sich heute immer noch der Papst, jetzt im Augenblick Franziskus, als der Nachfolger von Petrus im apostolischen Sinn versteht. Das ist falsch.